Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Schlangen, nichts als Schlangen. Ich lese uns dazu den Predigtext vor aus 4. Mose 21, also lautend. Da brach das Volk Israel auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk war verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Nun bitte ich dich, Herr, dass du uns dein Wort öffnest und dass du jetzt selbst zu uns redest. Nimm nur meine Worte und mach du sie zu deinen Worten. Amen. Ja, diese Predigt hat, wen wundert's, mal wieder drei Teile. Der erste Teil heißt: Undank ist der Welt Lohn. Undank ist der Welt Lohn. Und hier stehen uns Menschen vor Augen, die mal im Glauben losgegangen sind aus Ägypten weg, sind sie aufgebrochen und dann lief es ganz anders, als sie es sich vorgestellt hatten. Gottes Führung, ja, klar, aber es war ein weiter Weg von Ägypten bis ins verheißene Land. Aber nun waren sie dem Ziel schon ziemlich nahe. Aber der Weg, den Gott sie führte, ist eben kein Weg ohne Hindernisse, der immer nur geradeaus führt. Da gibt es auch zuweilen Umwege. Da brachen sie auf zum Schilfmeer, heißt es hier. Aber vom Schilfmeer waren sie doch gerade gekommen. Ja, das geht Menschen, die unter der Führung Gottes aufgebrochen sind, nicht in den Sinn. Da heißt es, da wurde das Volk verdrossen auf dem Weg, oder wörtlich, da wurde dem Volk der Atem kurz. Ja, verstehen kann ich das, klar. Wie viele Aufbrüche haben wir schon alle so gehabt in unserem Leben? Aber haben die uns auch immer ans Ziel geführt? War da nicht auch oft Hader mit Gott? Da hat einer, ich fange ganz klein an, auf einer Konfirmandenfreizeit mal den Herrn angenommen und dachte, jetzt fängt das neue Leben an. Und dann wurde das neue Leben alltäglich und man gewöhnte sich daran, dass Gott ja mit einem ist und gewöhnte sich an die Wunder, die er tut. Man hat im Glauben angefangen, ja, und dann? Wie geht es denn weiter? Sie sind hier in der Wüste. Und das ist schon verständlich, dass sie Manna nicht mehr mögen. Morgens Manna, mittags Manna, abends Manna. Also immerhin haben die Leute von Jesus, auch die gehörten damals schon dazu, schon viele Erfahrungen gemacht, wunderbare Erinnerungen, auch die Israeliten hier. Solche Erfahrungen, dass wir bis heute davon reden und das verkündigen. Und dann kann doch ein Volk Gottes sich nicht benehmen wie eine Schulklasse, die am Wandertag lange unterwegs ist und dann sauer ist, dass sie noch immer kein McDonald's entdeckt haben. Also, wir erkennen das Erleben der Gegenwart Gottes und die Verkündigung darüber, wie Gott seine Leute auch auf den dunklen Wegstrecken durchbringt, hat bis heute an der Haltung der Menschen nichts geändert, auch nicht bei den Frommen. Manna musste man sammeln, früh sammeln. Manna musste man von Hand mit Mörsern zerstampfen. Jede Mahlzeit musste neu gebraten werden, gebacken. Ich weiß nicht, ob man es gebraten oder gebacken hat, weil Manna zu schnell verdarb. Tag für Tag gab es die gleichen Brotfladen, die schmeckten wie Ölkuchen. Und so wurden sie dieser Nahrung überdrüssig. Und das verheißene Wunder, dass es mal war, das wurde zur langweiligen Selbstverständlichkeit. Wenn wir von früher her gucken, sagen wir mal von 45, als der Krieg zu Ende war, auf das, wie wir heute leben, da sind Welten, Welten zwischen. Was geht es uns gut? Aber wir haben uns daran gewöhnt. Ist alles so selbstverständlich? Wohlstand, Wohlstand, Wohlstand. Und Wohlstand macht überdrüssig, heißt es hier bei uns. Überdrüssig. Es kommt einem doch Herz und Ohren wieder raus. Es gibt ja nichts Neues mehr. Was soll noch kommen? Undank ist der Welt Lohn und der frommen Leute Lohn auch. Das ist bei uns genauso. Wir haben uns an die Wunder Gottes gewöhnt. Und so wird die Gewöhnung an die tägliche Hilfe Gottes zum Tod des Wunders. Das einmal erfahrene Wunder der Rettung, das hat Gott ja schon an uns getan, aber diese Erfahrung bewahrt niemanden vor dem Alltagstrott und der Unzufriedenheit. Es bewahrt uns nicht vor der Lustlosigkeit, der Niedergeschlagenheit, dem Überdruss gegenüber dem täglichen Einerlei. Sie bewahrt uns nicht davor, unser persönlich erfahrenes Wunder zu vergessen. Ja, die Leute damals, die Israeliten, die hatten ja schon viel mit Gott erlebt. Und Gott hatte sie nie allein gelassen. In jeder Bedrängnis hatte er sie durchgetragen, begleitet, in wunderbarer Weise die Wege geebnet. Und das alles gilt jetzt nicht mehr. Und dann taucht die alte Frage auf, und die wird uns ja bis heute in vielen Variationen immer wieder gestellt. Warum, Mose, hast du uns so geführt? Warum, Gott, hast du uns so geführt? Warum geht es nicht umgekehrt? Warum, Gott, geht es uns eigentlich so gut? Immer noch gut. Trotz der vielen Ängste, die sich einschleichen. Man macht ja gar keine Nachrichten mehr sehen. Warum geht es uns denn immer noch so gut? Warum bist du so wahnsinnig liebevoll mit uns? Wieso erleben wir immer wieder neu deine Wohltaten, Gott? Ja, und indem wir, so wie die Leute damals, Gott mit unseren Fragen zur Verantwortung ziehen, entlarven wir uns als Menschen, die im Grunde ihres Herzens böse sind, das heißt Rebellen gegen Gott. Und ein Rebell ist nicht nur einer, der die Faust ballt gegen Gott. Diese Art protestierenden Fragens gegen Gott offenbart unsere Natur als ein verkehrtes Wesen. Und dieses Wesen stellt uns Menschen in den Mittelpunkt und will den lebendigen Gott eigentlich nur noch als Erfüllungsgehilfen haben für die eigenen Wünsche und Vorstellungen, auch wenn man sich die Wunder Gottes dann immer wieder noch gerne gefallen lässt. Ja, solches Murren und Hadern, solche Missstimmung und Rebellion ist die totale Umkehrung dessen, was die rechte Haltung Gott gegenüber ist. Vertrauen, Dankbarkeit, Geduld, Geduld. Das ist die Sünde aller Sünden, wenn wir Dank in Vorwurf verkehren, Vertrauen in Hader und Rebellion gegen Gott. Und wenn es nur Gedanken und Stimmungen sind. Nach der langen Zeit in der Wüste hatte Israel die Geduld verloren. Sie waren einfach am Ende mit ihren Kräften. Kennen wir das nicht auch? Die lange Krankheitszeit, die persönlichen Spannungen in der Ehe, die einfach nicht aufhören wollen, auch wenn man gar nicht zum Therapeuten geht oder zum Pastor geht. kann man nicht auch diese Verdrossenheit auch in der Gemeinde sehen und erleben? Das sind Streitigkeiten. Man wird müde über diese Streitigkeiten. Man wird auch müde mangels Erfolg. Man beklagt das schwindende Interesse an der Kirche. Aber die entscheidende Frage ist, wie gehen wir damit um? Bei Israel richtete sich die Verdrossenheit gegen Gott und gegen Mose. Und sie wandten sich nicht an Gott mit der Bitte um Durchhilfe und neue Kraft. Sie wandten sich gegen Gott mit massiven Vorwürfen. Und sie stellten den ganzen bisherigen Weg Gottes in Frage und trauten ihm Hilfe nicht mehr zu. Und mit diesen massiven Vorwürfen Gott gegenüber machte sich Israel schuldig. So wie wir hier auch immer wieder schuldig werden über unsere mangelnde Dankbarkeit. Und deshalb ist es gut, wenn es Gottes Wort heute die Frage stellt, wo sich Misstrauen und Unzufriedenheit gegenüber Gott eingeschlichen haben. Lassen wir uns fragen, trauen wir Gott zu, dass er uns weiterbringt? Auch dort, wo wir im Augenblick keinen Weg mehr sehen? Oder wollen wir das alte Leben einfach so weiterleben? Soll das immer alles so bleiben? Und das ist mein zweiter Punkt. Gott schenkt ein heilsames Erschrecken. Gott greift ein. Er reagiert auf Sünde. Gott ist heilig. Wissen wir alle, könnten wir wahrscheinlich buchstabieren. Aber damals schickt er giftige Schlangen. Und die Bibel zeigt uns, dass Gott die Sünde ganz ernst nimmt, weil Sünde die guten Gaben Gottes zerstört. Ist sie ihm nicht gleichgültig? Gott als der ganz Sündlose und Heilige geht mit der Sünde keinen Pakt ein. Und an dieser Stelle ist Gott kompromisslos. Und in letzter Konsequenz bedeutet das für den Sünder den Tod. Das musste Israel erfahren. Sie starben nicht in der Wüste an Hunger und Durst. Sie starben, weil sie Gott nicht vertrauten und weil Gott diese Sünde bestrafte. Gott schickte Schlangen, feuerrote, besonders giftige Schlangen. Also wir sind hier unter uns und deshalb kann ich das hier auch gestehen. Ich hasse Schlangen. Ich kann die nicht ab. Ich war in Indien im Urwald in der kleinen Pastorengruppe und guckte immer fröhlich nach unten aus lauter Angst, wo ich immer dachte, ich werde gleich von der Schlange gebissen. Und deshalb entdeckte ich als Erster die kleine Kobra, eine kleine Mini-Kobra, klitzeklein und so gefährlich. Und dann sagten uns, da war noch Inder dabei, lass uns schnell abhauen, hier gleich kommt die Mutter-Kobra. Und dann ist hier was los. Wir sind schnell weg von dort. Ja, warum hatte ich die Schlange entdeckt im Urwald? Weil ich vor lauter Angst immer nach unten geguckt hatte. Und so viel können wir gar nicht nach unten gucken, als dass wir immer lauter Schlangen entdecken würden. Im Leben hätte ich sie nicht alle sehen können, an denen ich vorbeigegangen bin. Und dann steht da einer von uns und predigt. Unter einem Riesenbaum, hat die Bibel in der Hand. Und da fällt auf einmal aus dem Baum eine Schlange herunter. Extrem giftige Schlange. Man fällt genau auf die Bibel und wird dadurch abgelenkt, dass sie den Prediger nicht beißen konnte. Ja, das war ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Kann ich auch deshalb hier noch erzählen. Also schön, wenn man solche Erlebnisse hat und wenn man so einen Gott hat, der auf einen so aufpasst. Gott schickt Schlangen. Deshalb läuft das Volk Israel wieder zu Mose hin. Mose, bitte für uns, rede mit Gott. Der tut das auch. Das heißt, da hatten sie die Sündenerkenntnis und das Sündenbekenntnis. Beides gehört zusammen. Ich kann Sünde nicht nur erkennen, ich muss Sünde auch immer bekennen. Das taten sie hier. Wir haben gesündigt gegen dich und vor Gott. Das war ihr Bekenntnis. Und sie hatten es erkannt und bekannt. Ja, Vielleicht hilft uns die folgende Legende vom modernen Menschen besser zu verstehen, was damit gemeint ist. Ein moderner Mensch, modern in Anführungszeichen, verirrt sich in der Wüste. Die unbarmherzige Sonnenglut hatte ihn ausgedörrt. Und da sah er in einiger Entfernung eine Oase, eine Fata Morgana, dachte er, natürlich eine Luftspiegelung, die mich narrt, denn in Wirklichkeit ist da gar nichts. Er näherte sich der Oase, aber sie verschwand nicht. Er sah immer deutlicher die Dattelpalmen, das Gras und vor allem die Quelle. Natürlich eine Hungerfantasie, die mir mein halb wahnsinniges Gehirn vorgaukelt, dachte er. Solche Fantasien hat man bekanntlich in meinem Zustand. Jetzt hörte er schon das Wasser sprudeln, eine Gehörhalluzination, wie grausam die Natur ist. Kurze Zeit später fanden ihn zwei Beduinen tot. Der eine sagt zum anderen, kannst du das verstehen? Die Datteln wachsen ihm beinahe in den Mund und dicht neben der Quelle liegt er verhungert und verdurstet. Wie ist das möglich? Und der andere antwortete, er war ein moderner Mensch. So ist das möglich. Der moderne Mensch, der die wahren Wunder Gottes gar nicht mehr wahrnimmt. Und das ist die eigentliche Sünde, dass man die Augen zumacht und nicht glaubt und sagt, das gibt es doch gar nicht, dass Hilfe so nahe ist. Man verbohrt sich in seine eigenen zweckrationalen Erklärungen und rechnet nicht mehr mit dem Ausweg der Hilfe. Man sieht nur den Sog des Todes und der Vernichtung, den Sog des Pessimismus. Gerade in der Wüste, gerade in den Durststrecken unseres Lebens, gerade da ist Gott uns nah, ist er bei uns. Und auch die böseste Zeit kann zur Gnadenzeit werden. Wie das geht? Der Herr sprach zu Mose und sagte, mach dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf, und wer von einer Schlange gebissen wird und auf die Schlange da oben auf der Stange schaut, der soll leben. Und wir kennen diesen Vers vielleicht auch noch aus Johannes 3, da wo Nikodemus zu Jesus kommt und wo Jesus dann sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und er meint, so wie dieser Schlangenstab Zeichen der Entmachtung der Schlange war für den, der Gott vertraute, so wird das Kreuz zum Zeichen der Entmachtung des Todes für den, der Gott vertraut. Und wie der Schlangenstab Zeichen der Nähe Gottes war, so ist es auch das Kreuz. Beides dient der Vergewisserung, der Liebe und der Zuwendung Gottes und entfaltet so die lebensrettende Macht. Und die Schlange ist ja schon im Altertum bis heute ein weit verbreitetes Symbol für Heilkraft gewesen. Und dieses Symbol hat sich ja auch bis heute erhalten. Der bekannte Äskulapsstab mit der Schlange, die sich darum windet, ist ja noch heute Abzeichen ärztliche Heilkunst und ärztlichen Standes. Und dahinter steht wohl die uralte Erfahrung und Erkenntnis, dass das, was tödliches Gift ist, zugleich Heilkraft besitzt, wenn es in der richtigen Weise, in der richtigen Dosis verwendet wird. Soweit meine Erkenntnisse zum Äskulapstab. Sonst habe ich da keine Erklärung dafür, aber so soll es dann wohl gewesen sein. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt. Der dritte Punkt heißt Blickwechsel. Jetzt wird es nochmal richtig spannend, auch für uns. Blickwechsel, das ist ein Wort, das habe ich bei einem meiner geistlichen Väter gelernt, bei Heinrich Kemner, Krelingen. Der sagte, Blickwechsel, Blickwechsel, du musst auf das Positive schauen, du musst auf Jesus schauen, weg von der Sünde. Ja, im Jahre 50 vor Christus haben drei Bildhauer von der Insel Rhodos eine gewaltige, sehr berühmt gewordene Arbeit zustande gebracht. Die Laokoon-Gruppe. Und sie stellt in Marmor gemeißelt den trojanischen Priester Laokoon mit seinen zwei Söhnen dar. Er hatte der Sage nach die Trojaner gewarnt, das verräterische hölzerne Pferd in die Mauern von Troja zu holen. Und nach dem Sieg der Griechen bestimmte deshalb die griechische Göttin Athene, die Priester mit seinen beiden Söhnen zu töten. Und während der priesterlichen Opfer wurden sie von Schlangen angefallen und umgebracht. Und das Besondere an dieser Darstellung ist, die drei Personen richten ihre Blicke nicht auf die ihr Leben bedrohenden Schlangen. Das wäre ja zu erwarten gewesen. Vielmehr konzentrieren sie ihren Blick nach oben. Und diese griechisch-heidnische Szene stellt eigentlich ganz genau die Lage dar, in der sich nach unserem biblischen Bericht das Volk Israel befindet. Der Tod ist eine beschlossene Sache für die drei, für Laokoon und seine beiden Söhne. Und die Göttin Athene hatte es beschlossen, dass sie sterben müssten. Aber diese drei Menschen versuchen die Flucht zum Altar. Sie sehen nicht auf die Macht des Todes, sondern nach oben zu ihrem Gott. Für diese drei Männer war der Schrei um Rettung vergeblich. Vergeblich. Sie starben an den Schlangen. Für das Volk Gottes in der Wüste war es nicht vergeblich. Gott schafft Heil in seiner Barmherzigkeit, aber nicht an seinem Gericht vorbei. Allerdings trifft das Gericht, das jeden von uns treffen müsste, wie die Leute in der Wüste, seinen eigenen Sohn Jesus Christus. Das Geheimnis der ganzen Welt liegt in dieser Geschichte, liegt in diesem Sohn Jesus Christus. Laokoon und seine Söhne legen eine Haltung an den Tag, zu der uns das Wort Gottes ruft. Seit Jesus am Kreuz erhöht ist, braucht kein Mensch mehr ewig verloren zu sein. Auf ihn sehen, hier Vers 8 in unserem Text, an ihn glauben, Johannes 3, Vers 16, sich seinem Heil anvertrauen. Dieses auf ihn sehen ist nicht als eine mystische Versenkung anzusehen in das, was da am Kreuz geschah, sondern bedeutet annehmen, für sich in Anspruch nehmen und profitieren von der Rettung, die Jesus uns dort erworben hat. Trotz der richtigen Blickrichtung des Laokoon reiben die Schlangenbisse ihn auf, weil seine trojanischen Götter nicht retten können. Seit es das Kreuz Jesu gibt und der lebendige Gott in seiner Liebe dieses Zeichen aufgerichtet hat, an dem er dann seinen Sohn für uns sterben lässt, gibt es Hoffnung für uns, für die Laokoons damals und heute. Ja, wenn man so will, Gott macht Werbung mit einer Schlange. Mose fordert die Leute auf, ihren Blick nach oben zu reißen. Keiner sollte die Schlange anbeten, sie war kein Heiligtum, aber dieses aufgerichtete Zeichen sollte helfen, nicht mehr wie gebannt auf das drohende Unheil zu starren und nicht mehr wie gelähmt den Blick der beißenden Schlangen ausgesetzt zu sein. Frei nach oben sollte jetzt jeder blicken können, den Kopf hochnehmen sollten die Kopfhänger, sollten sich erhobenen Hauptes an Gottes Hilfe erinnern. Und wer es nicht schaffte, allein den Kopf zu heben, dem schob ein anderer die Hand unter das Kinn und sagte: Sieh nach oben, Kopf hoch. Nach oben, schau aufs Kreuz, dein Jesus, für dich. Dort hat er deine Schuld hingetragen. Du bist frei, blick auf ihn. Und durch die aufgerichtete Schlange bekam die Gefahr einen Namen und wurde anschaulich. Sie wurde fassbar und begreifbar. Und jeder, der sah, wie Mose nach Gottes Rat mit Gottes Hilfe die Schlangenplage in den Griff bekam, bekam neuen Mut und Kraft genug, um mit dem Schrecken am Boden fertig zu werden. Das war die wunderbare neue Erfahrung, dass der gerettet war, der Gottes aufgerichtetes Zeichen ansah, dass der wieder heil und gesund wurde, der sich an Gottes Heilsgeschichte orientierte. Das war das neue Wunder, dass Veränderungen eintraten, die niemand vorhersehen konnte, auch die niemand erwartet hatte, die niemand für möglich gehalten hatte, wer diese Erfahrung als das Wunder Gottes erlebt, der bleibt am Leben. Und die giftigen, beißenden Schlangen verschwinden nicht. Die gibt es auch heute noch. Noch mehr als genug. Das Böse ist in der Welt geblieben. Und die Wirkungen des Bösen bleiben beißend spürbar und drohen das Leben um uns und in uns zu vergiften. Und die Bedrohung des Einzelnen und ganzer Völker nehmen nicht ab. Natürlich denke ich da gleich an die Ukraine, ganze Völker. Und denke an die vielen anderen Völker in der Welt. Was ist da los? Aber Gott bleibt am Werk. Er antwortete damals Israel mit dem aufgerichteten Zeichen der Schlange. Er bot denen Veränderungen an, die ihre Erfahrung mit Gott machen wollten. Und er steigerte sein Angebot an Israel, das schließlich im Leben von Jesus gipfelte und im Kreuz seinen Höhepunkt fand. Wir können zu diesem Kreuz von Jesus gehen. Wir können uns am Leben von Jesus orientieren. Wir können murren. Wir können klagen. Aber wir können auch den Kopf hochheben und behalten einen freien Blick. Wir sehen das beißende Unrecht um uns. Aber wir brauchen es nicht mit glasigen Augen anzustarren, bis es uns tötet. Auch unser Unrecht, das wir begangen haben, wurde hoch ans Kreuz getragen, hängt dort mit Jesus am Kreuz, ist weithin sichtbar gemacht. Und das, was wir auch vielleicht singen könnten, all Sünd hast du getragen, sonst müssten wir verzagen. Nochmal, all Sünd hast du getragen, sonst müssten wir verzagen. Das stimmt. Und alles Böse, das uns belastet und bedrängt, und alles Unrecht dieser Welt und alle Angst, können wir mit dem Tod und Leben von Jesus ins Gespräch bringen. Wir können es beim Namen nennen, wir können es an eine Stange hängen wie eine eherne Schlange, wir können es ans Kreuz schlagen. Und er hat gesagt, dass jeder, der an ihn glaubt, jeder, der zu seinem Kreuz hochsieht, dass der seine Erfahrungen mit Gott macht und dass jeder, der so lebt, leben wird. Sicher bleiben die beißenden Schlangen der Trauer und unsere persönlichen Beschwerden bleiben auch. Und die Probleme in dieser Welt werden nicht geringer. Gott überlässt uns die Probleme, aber er lässt uns mit dem Problem nicht allein. Er stellt das alte Paradies nicht wieder her, weil er einen neuen Himmel und eine neue Erde im Blick hat. Wir brauchen also den scharfen Blick auf die Schlangen und die vielen Kreuze unserer Zeit. Nur wer Bescheid weiß, wer Anteil nimmt, wer hinschaut und nicht wegschaut, der kann auch beitragen zur Erhaltung dieser Welt. Und wir brauchen den scharfen Blick auf das Kreuz von Jesus und die rettenden Zeichen der Hilfe Gottes. Sonst vergehen wir in Panik und Angst und Panikmache unserer Zeit. Sonst verpassen wir das Licht im Dunkel, den rettenden Hinweis, die einmalige Chance. Sonst sind wir gefährdet oder schon so tot wie der moderne Mensch, der direkt vor der Oase, ja in der Oase verdurstet. Also, auf das Kreuz schauen. Was heißt das? Gewiss nicht nur vordergründig ein Kreuz, ein Kruzifix betrachten, sondern Ausschau halten nach dem Zeichen des Lebens und der Liebe Gottes mitten in der Wüste, mitten in unserem Leben und mitten in unserer Welt. Und das ist gut, wenn wir uns daran erinnern, warum wir denn zum Beispiel ein Kreuz überhaupt schlagen. Warum machen wir das? Warum machen wir das über dem Täufling? Warum machen wir es beim Gottesdienst, bei der Abendmahlsfeier, bei der Beichte, bei der Konfirmation, bei der Trauung und das letzte Mal bei unserer Beerdigung? Das ist für mich keine leere Geste. Das ist auch kein religiöser Hokuspokus. Das ist Gedächtnisstütze, Unterstreichung und Vergewisserung dessen, dass Gott Leben gibt. Mitten in der Wüste mitten im Tod, dass er da ist mit seiner Gnade und seinem Leben und möglich macht das unmögliche Leben aus dem Tod. Ja, das war's mit meinen Schlangen heute. Ich glaube, die Schlangen haben für heute ausgedient. Die brauchen uns nicht mehr zu beeinflussen. Und ich danke euch, dass ihr mit mir das bedacht habt und wir gemeinsam diesen Bibeltext betrachten konnten. Amen.